Don't Kill and Talk mit Laura und Ron.
Hallo.
Hallo.
Alles gut?
Ja, bei dir?
Ja.
Oh, oh, mein Handy vibriert.
Weißt du, nicht mal angefangen und schon wird's unprofessionell.
Es ist sofort immer unprofessionell, wie immer. Wie lange haben wir das eigentlich nicht mehr gemacht?
Das Professionelle noch nie, nein,
Genau, das stimmt. Professionell haben wir das eigentlich noch nie gemacht, aber
Nee, keine Ahnung. Also der letzte Fall war ja ich.
Ja.
Aber jetzt bin ich wieder.
Genau. Wir hatten, sagen wir mal so, a few technical problems. Und,
wie streichelst du meine Katze, Ron?
Die hat so viel Haut.
Und ihr greifst ihm wie ein Nacho.
Oh, hier ist so viele Speckröllchen. Aber das sind Hautröllchen. Oh, das ist so süß. Das ist wie so ein Blinchik. Wie so ein
Blinchik?
Blinchik. Wie so ein Crepe.
Blinchik ist Crepe.
Ja. Yeah.
Blinchik.
Blinli.
Blinli.
Das ist die Mehrzahl.
Mir ist gerade eingefallen.
Ja, sorry, ich höre auf.
Mir ist gerade eingefallen, dass du mir versprochen hast, mir eingelegte Gurken mitzubringen.
Oh ja, stimmt. Entschuldigung.
Where are my cucumbers? My pickles.
He has a pickle. Your cat has a pickle. Sehr.
But I can't eat it. Mir werden hier eingelegte Essiggurken versprochen.
Falls das jetzt so ein bisschen rauscht, ich versuche hier die Haare zu entfernen, die ich irgendwie in der Tüte hatte.
In der
also von
Tüte?
Von meinem Plopschutz. Es ist sehr unprofessionell heute.
Aber du machst es unprofessionell. Klinge ich metallisch?
Ja, aber das ist ja wegen der Aufnahme.
Okay, ich will jetzt hier, nur weil Ron unprofessionell ist, muss ich ja jetzt nicht unprofessionell wirken.
Genau, und deswegen ist Laura hier.
Ich bin hier für die Professionalität. Ach, so eine Lüge, es ist so eine Lüge. Die ersten 5 Minuten, wo wir reden, erzähle ich eigentlich immer Bullshit und dass ich in der Klausurphase stecke.
Ja, und dieses Mal könnt ihr es gar nicht glauben, Laura ist nämlich überhaupt nicht mehr in der Klausurphase.
Gott sei Dank, thanks, God of the True Crime Podcasts, because ich kann es nicht mehr hören. Ich glaube, ich bin jetzt wieder Ende des Monats in der Klausurphase. Ah, ne, jetzt Ende des Monats. Weil, jetzt wo wir aufnehmen, ist der 30., ne? Ja. So, next month, I'm in der Klausurphase again.
Also wir nehmen am 30. auf, weil wir hatten zu viel Angst, morgen aufzunehmen, da Halloween ist.
Ist klar. Heute, ja. Vor einem Jahr haben wir die Halloween-Folge von Zootic Gen Z aufgenommen.
Das war sehr synchron. Das war sehr synchron. Wir sind Synchronsprecher. Okay. Ja. Also wir haben uns ja hier lang nicht mehr gesehen. Falls ihr es vergessen habt, ich bin Ron und das ist Laura.
Ron, die Hörer können uns nicht sehen.
Ja, aber Name.
Achso, ich bin Laura.
Genau, und Laura hat mittlerweile keine schwarzen Haare mehr, keine blonden Haare mehr, sondern Trommelwirbel. Du musst was sagen.
Ich bin Ginger, aber das war ich letzte Folge schon.
Ja, okay. Aber jetzt hat sie noch dunklere Haare. Und ja, ich habe es gesehen, obwohl ich farbenblind bin.
Obwohl, weißt du, das war gar nicht gewollt. Ich war richtig happy mit meinem Ginger.
Darf ich kurz, ich muss eine kurze Anmoderation machen.
Ja.
Hallo, liebe Hörer. Willkommen wieder zurück zu Lauras Beauty Talk. Heute zu Gast Ron.
Was? Nein! Guck mal, ich habe... Das Ding ist, ich muss euch das mal ganz kurz erklären. Ich habe, als ich die schwarzen Haare hatte, habe ich gedacht, okay, so blond wäre schon ganz cool. Dann war ich blond und dachte mir, ja, ist cool, aber da könnte noch so on top was kommen. Und dann haben wir bei mir in der Schule im Philosophieunterricht darüber geredet, so ein bisschen über freien Willen und was ist der freie Willen? Hat der Mensch überhaupt einen freien Willen? Und ich saß da, habe das ganze Thema nicht verstanden, auf einmal eine Erleuchtung in meinem Kopf, ich habe den freien Willen, meine Haare zu färben, da habe ich meine Haare gefärbt. Und bei Gott, ich sage euch eins, das ist jetzt die Lehre aus der ganzen Folge schon am Anfang, wenn ihr Bock habt, was zu machen, macht, weil ich war in meinem Leben noch nie so happy mit einer Haarfarbe.
Und da bin ich wieder. Ja.
Lass dir auch mal die Haare färben.
Nee.
Aber es wäre ein freier Wille. Wusstest du, dass der Mensch laut Philosophie-Gedöns gar keinen freien Willen hat?
Ich bin nicht so schlau.
Ich auch nicht. Aber der Mensch hat theoretisch keinen freien Willen.
Ich bin kein Mensch.
Weil alles, was du machst...
Ich bin eine Maschine.
Oh,
yeah.
Oh Gott.
Wie war nochmal das Lied von Tim Bensko?
Ich bin noch keine Maschine.
Ich bin noch keine Maschine.
Also bist du ein Mensch.
Ich bin nur ein Roboter. Okay.
Also wenn wir nicht jetzt schon alle Hörer verloren haben.
Ihr merkt, wir haben euch sehr vermisst. Oder wir haben es einfach sehr vermisst aufzunehmen. Ja. Eins von beidem, auf jeden Fall.
Weißt du, ich wollte den Leuten was mitgeben, dass der Mensch theoretisch keinen freien Willen hat, weil alles, was du machst, basiert auf Entscheidungen, die du in deinem Leben schon mal getroffen hast oder Ereignissen, die in deinem Leben passiert sind.
Ich werde hier unterdrückt. Ja. Du brauchst gar nicht so mit aufgerissenen Augen mich anzugucken.
Wer kam denn damals an und meinte, würdest du eine Podcast-Folge mit mir aufnehmen?
Weiß ich nicht. Wer war das? Du oder ich?
Ich war's nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ach so, sorry, war...
Das war Maddox.
So lange ist der noch gar nicht hier?
Doch, der wusste das schon vorher.
Keiner meiner Katzen ist so lange hier, wie wir Podcasts aufnehmen. Doch. Nee. Nein. Keiner meiner Katzen. Die sind ein Jahr alt und wir nehmen über ein Jahr schon auf. Also nicht den Podcast, aber zum Beispiel so Tick Gen Z.
Genau. Ich hab's nicht so mit Zahlen, deswegen... I don't know. I only speak... Auf jeden Fall.
Das ist schon wieder so chaotisch.
Wir sind ja hier bei Folge XY. Wir sind so schlecht vorbereitet, 15. dass wir... Okay, ich bin so schlecht vorbereitet, ich korrigiere mich, dass ich nicht einmal weiß, welche Folge wir gerade aufnehmen. Aber, Folge 15, let's say, das ist ein Special, weil Laura
du
zum zweiten Mal eine Folge...
Immer ist es ein Special. Apropos Special, in ungefähr einer Minute wird mein Handy klingeln, weil mein Wecker angehen wird. Das ist, hat dann wieder absolut was mit Professionalität zu tun.
Genau. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal, Laura.
Nein.
Hast du was mitgebracht? Irgend so ein Fall?
Nö. Also ich dachte, wir setzen uns jetzt einfach hier hin und reden so zwei Stunden, weil Halloween-Special. Ich hab nichts mitgebracht.
Und deswegen stellt Laura heute etwas vor.
Ja, das war mein Wecker.
Es wird sehr lustig sein, wenn man das in der Aufnahme dann doch nicht hört. Aber ja.
Man hört das?
Keine Ahnung. I don't know. Oh, vielleicht schneide ich das ja auch raus. Ja? Ja, pass auf.
Hör mal, das war der Harry Styles.
Ich hab dich im Auge, Fräulein.
Okay, dann mach dein Auge zu. Nee, ich habe auf jeden Fall was mitgebracht und ich bin übelst, also nicht hyped,
aber Laura sagt mir schon seit zwei Wochen, boah, ich kann es kaum abwarten, den Fall zu erzählen.
Ja, den Film.
Den Film? Ja, den Fall meine ich. Okay, Laura hat kurz ihr Mikro umgebracht.
Es war nicht richtig.
Und genau deswegen heißt es jetzt, bist du bereit? Okay.
Don't kill. Das Nicken sieht man gar nicht, sorry.
Ja, wir haben heute echt viele Fails und deswegen heißt es Don't Kill and Talk.
So, Ron. Ich habe dir ja, weil ich meine Schnüss nicht halten konnte, schon gespoilert, um wen es heute geht. Das wirst du jetzt aber nicht sagen.
Um einen Stripper. Also es reimt sich mit Stripper.
Also Überraschung, ich habe einen Stripper eingeladen. Nein, um Gottes Willen.
Ich weiß, ich bin hier.
Nein, der Fall... Ich habe mir irgendwann, als wir den Podcast angefangen haben, eine Liste gemacht an Fällen, die ich unbedingt mal machen möchte. Und dieser Fall stand auch schon auf der Liste und ich war die ganze Zeit so, sollst du es machen, sollst du es nicht machen? Weil grundsätzlich kennt jeder ungefähr, worum es geht, hat auch den Namen schon mal gehört. Aber je länger ich mich mit dem Fall befasst habe, desto mehr ist mir aufgefallen, man kennt den Namen, aber man weiß vielleicht nicht so 100% Dinge. Deswegen frage ich dich jetzt, bist du ready?
Und ich antworte wie immer, weiß ich nicht.
Ja, es wäre auch schlecht, wenn du es jetzt nicht weißt, weil dann müssen wir den Podcast jetzt abbrechen. Ich erzähle euch heute, ich bin ein bisschen aufgeregt, von Jack the Ripper.
Also wer jetzt so schlau war und herausgefunden hat, dass sich The Ripper auf The Stripper reimt,
Der hat
10 Bonuspunkte verdient.
Mein Kater steht auf meinen Notizen. Maddox, nein! Ja, okay, ich bin wieder da.
Okay, Laura ist wieder da. Nach einer kurzen Werbepause werden wir wieder hier sein.
Okay, Ron.
Okay, wir sind wieder da und Laura beginnt.
Also, weißt du direkt zu Beginn, wo sich damals die Aktivitäten rund um Jack the Ripper begeben haben? Und wo genau?
In England?
In London.
Wollte ich gerade sagen, dann hast du mir das Wort genommen.
Entschuldigung. Ich war sogar mal in London, aber da war zufällig Jack the Ripper nicht gerade da. Wir reisen nämlich wirklich ein ganzes Stück zurück. Und normalerweise finde ich das immer ein bisschen schwierig, so weit zurück in der Zeit zu reisen. Aber ich muss sagen, dieser Fall, auf meinen Fuß anzugucken, dieser Fall ist so gut protokolliert und wirklich bis ins kleinste Detail. Viele Menschen haben sich damit so auseinandergesetzt. Ich sage von Anfang an, ich habe manche Stellen einfach gekürzt. Und ich möchte jetzt, bevor wir anfangen, eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen. Dieser Fall, also keiner unserer Fälle ist ja ja, leicht zum Anhören, aber der Fall wirklich, der hat mich teilweise schon während der Recherche pausieren lassen und ich habe mir echt an manchen Stellen gedacht, okay, ich muss das kürzen und manche Sachen vielleicht ein bisschen rauslassen, weil sonst wird es einfach zu krass.
Also falls ihr euch das nicht anhören könnt, überspringt die Folge. Wir sind euch auch nicht böse.
Das ist ja ähnlich. Also, wir springen in das Jahr 1888.
Da waren wir beide noch nicht geboren.
Das hast du sehr gut erkannt. Und wir springen direkt in den Londoner Teil East End. Da fand nämlich die Mordserie statt. Bis heute, wie gesagt, jeder von uns kennt ungefähr Jack the Ripper, jeder hat schon mal von gehört. Aber was ich euch gleich erzählen werde, wird ja, spannend. Bevor wir anfangen, kriegst du von mir jetzt erstmal ein Bild, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie es zu der Zeit in London aussah.
Übrigens, alle Bilder könnt ihr bei uns auf Instagram natürlich einsehen. Und zwar findet ihr uns auf Instagram unter don'tkillandtalk_podcast. Yeah. Und ihr könnt uns natürlich auch liebend gerne folgen, weil dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und könnt euch während der Folgen auch die Bilder einfach reinziehen.
Reinziehen.
Und ja, dann habt ihr einfach ein Bild vor Augen. Okay, also das ist jetzt ein Bild von London East End.
Ja.
Ich möchte ja nicht böse sein, aber das sieht schon ein bisschen schäbig aus.
Ja. Was siehst du?
Ganz viele alte Häuser, enge Gassen, Kopfsteinpflasterstraßen, keine Ahnung.
Kopfsteinpflaster.
Und ja, ganz viele Backsteinhäuser, die halt, das ist eigentlich, ja, das sind zwei lange Häuserreihen. Unfassbar enge Straßen und im Bild ist auch in der Haustür eine Frau zu sehen.
Ich weiß nicht, hast du Peaky Blinders geguckt?
Ja.
Das erinnert mich sehr, sehr stark an die Straßen in Birmingham.
Ja, das auf jeden Fall.
Die das dargestellt haben. Was man zu der Zeit sagen kann, ist, es war auf jeden Fall keine schöne Zeit. Viele Menschen hatten besonders in dem Teil von London wirklich sehr, sehr große Not, Hungersnot und hatten auch wirklich Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten. Viele Frauen sind daher ja mehr oder weniger notgedrungen zu Prostituierten geworden, weil die einfach darüber einen Weg gesucht haben, mehr Geld zu verdienen und sich damit nichts leisten zu können, weil dazu einfach der Standard zu niedrig war, aber sich, wie gesagt, einfach ein bisschen besser über Wasser halten zu können. Worüber wir heute sprechen, ist wie schon gesagt die Mordserie von Jack the Ripper. Und was ich von Anfang an sagen werde, also bekannt sind 5 Opfer von ihm, das sind die kanonischen 5. Es wird vermutet, dass es noch mehrere Opfer sind, aber das sind die 5, die man ihm 100% nachweisen kann. Und was daran so interessant ist, warum man halt genau sagen kann, dass es die 5 sind, ist, dass es immer einen bestimmten Modus operandi bei ihm gab. Und zwar war das immer, also Modus operandi heißt, dass er immer dieselbe Vorgehensweise hatte.
Stammt das aus dem Latein, oder?
Ja.
Ah.
Ich habe keinen Lateinunterricht, aber ich kenne das Wort.
Ich habe auch keinen Lateinunterricht, nie gehabt.
Also wie gesagt, die 5 wurden offiziell dem Täter zugewiesen, aber man vermutet, dass es noch mehr gab. Alle 5 Frauen waren Prostituierte. Wie gesagt, für viele Frauen war es die einzige Möglichkeit, so im armen Viertel irgendwie zu überleben. Was auch sehr interessant ist, bevor ich auf die Opfer eingehe, ist, dass jedes der Opfer an einem Wochenende oder an einem Feiertag umgebracht wurde. Das bedeutet, dass man schon früh darauf geschlossen hat, dass Jack the Ripper also nicht arbeitslos war, sondern weil er sich wirklich immer die freien Tage rausgenommen hat, um einen Mord zu begehen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Opfer. Das ist nämlich Mary Ann Nichols. Und also sie wird, das werde ich auch im Nachfolgenden sagen, sie wird eigentlich von einem Polly genannt. Deswegen.
Ist denn überhaupt so die typischen Daten über Jack the Ripper bekannt?
Dazu komme ich gleich.
Okay.
Ich erzähle dir erstmal etwas über die Morde und dann arbeiten wir das alles Stück für Stück auf. Du siehst jetzt schon ungeduldig aus. Aber wir fangen erstmal an mit Polly. Sie wurde geboren am 26. August 1845. Sie heiratete einen Mann namens William, mit dem sie 5 Kinder bekam. Die Ehe der beiden ging allerdings aufgrund ihres Alkoholkonsums in die Brüche und Bekannte sagten über sie, dass sie wirklich für Alkohol ihre Seele verkaufen würde. In der Nacht vom 30. bis zum 31. August versuchte sie leicht angetrunken ein Zimmer bei ihrem Vermieter zu bekommen, der lehnte sie aber ab. Also die haben sich oft ein Zimmer über die Nacht gesucht und haben dort mögliche, also Freier gesucht und sind dann mit denen auf das Zimmer gegangen, dass sie das bezahlen konnten und haben sich quasi so die Nacht irgendwie, ja, konnten sie in einem Haus schlafen und hätten so auf der Straße schlafen müssen. Gegen 2.30 Uhr begegnete Alan Holland Polly. Sie sagte später aus, dass Polly ihr Übernachtungsgeld schon zum 3. Mal versoffen hatte. Das heißt, das Geld, was sie eigentlich für ja, ein Bett da gehabt hätte, hätte sie halt für Alkohol hat sie für Alkohol ausgegeben, was halt auch einfach wieder bestätigt, dass sie wirklich einen sehr, sehr starken Drang nach Alkohol hatte. Polly lehnte ab, als Alan vorschlug, sie in eine weitere Straße zu begleiten. Sie wollte lieber alleine gehen. Gegen 3.15 Uhr gingen jeweils Constable John Train und Sergeant Kirby die Route in der Whitechapel Road entlang und entdeckten unabhängig voneinander nichts Auffälliges. Das heißt, wir merken uns, dass in diesem Zeitraum noch alles okay war. Und das sage ich auch direkt, also es gibt immer bestimmte Routen, besonders Whitechapel Road, die wurden immer von verschiedenen Polizisten abgegangen, weil man wusste, das ist ein gefährliches Viertel, deswegen hat man immer gewisse Patrouillen rausgeschickt. Etwa eine halbe Stunde später fand man Polly auf der Straße. Sie war tot. Ihr Rock war hochgezogen und im Licht der Laterne konnte man ihre durchgeschnittene Kehle erkennen. Gegen 4 Uhr wurde Dr. Lelevin zum Tatort bestellt und bestätigte dort den Tod der Frau. Jetzt nochmal eine kurze Triggerwarnung. Ich erzähle dir und auch euch die Verletzungen, die bei der Obduktion festgestellt wurden. Also das, was ich jetzt vorlese, ist ein Original-Obduktionsbericht. Bist du bereit?
Skeptisch, aber ja.
Skeptisch. 5 Zähne fehlten und die Zunge hatte eine leichte Schnittwunde. Unterhalb des Kiefers auf der rechten Gesichtshälfte war ein Bluterguss, der möglicherweise durch einen Faustschlag oder durch den Druck eines Daumens verursacht wurde. Auf der linken Gesichtshälfte befand sich ein weiterer Bluterguss, der ebenfalls durch Aufdrücken von Fingern entstanden sein könnte. Auf der linken Seite des Halses, etwa 2,5 cm unter dem Kiefer, verlief vom Ohr ein länglicher Schnitt von etwa 10 cm. Auf derselben Seite, nur etwa 1,5 cm tiefer, verlief ein etwa kreisförmiger Schnitt bis ca. 8 cm unter den rechten Kieferknochen. Dieser Schnitt durchtrennte das Gewebe bis auf die Rückenwirbel. Die großen Gefäße waren auf beiden Seiten durchtrennt. Dieser Einschnitt war etwa 20 cm lang und mit großer Gewalt sowie mit einem mittelmäßig scharfen Messer mit langer Klinge ausgeführt worden. Auf der linken Seite des Unterbauches war eine gezackte Wunde. Diese Wunde war sehr tief und das Gewebe war durchtrennt. Alle Schnitte verliefen von links nach rechts und können von einem Linkshänder durchgeführt worden sein. Alle Verletzungen wurden von demselben Instrument verursacht. Was denkst du darüber?
What the fuck? Also,
sei einfach ruhig.
Ich bin ehrlich gesagt nicht nur sprachlos, sondern auch ein bisschen überfordert. Was muss bei einem Menschen im Kopf ablaufen, dass man eine Person auf so eine krass brutale Art tötet? Das ist ja jetzt nicht wie die anderen Fälle, die wir bis jetzt hatten. Also, Kopf gekocht oder was, oder Kopf in sonst wo reingetan, Leiche einzementiert oder etc.
Ja.
Das ist halt schon, also Gefäße durchschneiden, das machen, dies machen, Zähne ziehen. Holy shit!
Also bevor ich dir ein Bild zeige von, also ich fand es wirklich, während ich über diesen Fall recherchiert habe, wirklich krass, was du online für Bilder von den Opfern findest. Also es ist wirklich erschreckend. Du hast wirklich originale Fotos gesehen von den Tatorten vor und nach der Obduktion. Wirklich, wo du dir denkst, das könntest du heute nicht mehr hochladen. Was ich auf jeden Fall davor sagen wollte, ist, alle Schnitte verliefen von links nach rechts und können auf einen Linkshänder sein, auf einen Linkshänder führen. Das heißt, wäre ich ein Mann, ich bin Linkshänderin, ich wäre ein Profil. Du bist Rechtshänder, ne? Siehst du? Du kannst nicht gewesen sein.
Aber vielleicht hätte ich ja mit der linken Hand dann was gemacht.
Hm. Ich zeige dir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Bild von Polly.
Uiuiui.
Also es ist sehr...
Aber da ist sie noch am Leben?
Nein.
Ah.
Alle Fotos, die ich dir von den Opfern zeigen werde, ist postmortem, also nach dem Tod. Ich werde dir jetzt keine Wunden oder irgendwas zeigen, weil ich das auch respektlos den Frauen gegenüber finde. Aber das ist ein Bild damals, was zu ihrer Akte hinzugelegt wurde von ihrem Gesicht. Möchtest du was sagen? Du sagst gar nichts.
Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen sprachlos.
Wovon? Von, also natürlich von ihr, aber was macht dich so sprachlos?
Weiß ich nicht, ich finde das Bild einfach irgendwie, ich meine, da ist nur ein Gesicht drauf zu sehen und es ist halt stark verpixelt und ein uraltes Bild, aber das hat irgendwie schon so was Angsteinflößendes, finde ich. Die scheint jetzt auch nicht irgendwie lange Haare gehabt zu haben, aber es ist einfach, keine Ahnung, mir läuft
es ist gruselig, ne?
Ja, gruselig, mir läuft so ein bisschen kalt den Rücken runter.
Da muss ich dich enttäuschen und sagen, das kommt noch 4 weitere Male auf dich zu. Bist du bereit für die nächste Frau? Die nächste Frau, die ich dir und auch euch vorstellen werde, ist Annie Chapman. Geboren wurde sie im September 1841 als Eliza Ann Smith. Sie wurde beschrieben als klein, korpulent und unattraktiv. Der Nachname Chapman stammt von ihrem Ehemann John Chapman. Sie waren von 1869 bis 1882 verheiratet. Der Grund für ihre Scheidung war auch bei ihr die Alkoholsucht. Obwohl sie und ihr Mann 3 Kinder bekamen, hatte sie nach der Scheidung keinen, an den sie sich wenden konnte. Sie war sehr, sehr krank und sehr, sehr arm. In der Nacht vom 8. September 1888 ging Annie aus ihrer Unterkunft, um Geld für die Nacht einzutreiben. Gegen 5.30 Uhr nimmt Elizabeth Long, eine Zeugin, wahr, wie Annie mit einem Mann redet. Kurze Zeit später hörte sie Albert Cardosh, ein weiterer Zeuge, wie eine Frau Nein rief und irgendetwas gegen seinen Zaun fällt. Er hat sich aber weiter keine Gedanken gemacht, weil, wie gesagt, es war einfach eine sehr, sehr unruhige Gegend und er hatte einfach kein Interesse nachzugucken. Um 6 Uhr morgens wird der leblose Körper von Annie Chapman von einem älteren Anwohner im Hinterhof der Banbury Street gefunden. Der Mann sucht sich auf der Straße Hilfe von 2 Männern, mit denen er zur Leiche geht, weil er einfach selber im Moment überfordert ist und sich möglicherweise auch einfach nicht traut, alleine hinzugehen. Einer der Männer war der Meinung, Annie sah aus, als hätte sie noch um ihr Leben gekämpft. Wenig später trat der erste Inspektor Joseph Chandler ein und verständigte den Polizeichirurgen Dr. George Baxter Phillips. Phillips hat auch im Nachhinein sehr oft die Leichen protokolliert und auch hier lese ich dir und euch wieder den Bericht von Dr. Phillips bei dem Fund der Leiche vor. Der linke Arm lag über der Brust. Beide Beine waren angezogen, Füße am Boden und die Knie nach außen gedreht. Das Gesicht war angeschwollen und auf die rechte Seite gedreht. Die Zunge war durch die Schneidezähne abgestreckt. Aber
das Knie war angeschwollen und auf die rechte Seite gedreht?
Das Gesicht war angeschwollen und auf die linke rechte Seite gedreht.
Okay, aber das ist auch krass.
Ja. Die Zunge war durch die Schneidezähne abgesteckt, aber ging nicht über die Lippen hinaus. Die Zunge war offensichtlich sehr angeschwollen. Die Schneidezähne sowie die erste obere und untere Backenzähne waren im tatenlosen Zustand. Sie hatte schöne Zähne, was ich auch in einem Tatbericht als sehr merkwürdigen Kommentar finde. Der Körper war furchtbar verstümmelt. Die Leichenstarre war noch nicht eingetreten, begann aber offenbar. Die Kehle war durchtrennt. Dr. Phillips vermutet, dass sich die Wunden vom selben Instrument verursacht wurden. anhand der Wunden, die auch der Frau zugefügt wurden, ging man relativ schnell davon aus, dass es Anzeichen von anatomischem Wissen gab. Ich lese dir jetzt den Bericht der Postmortem, also den Obduktionsbericht vor. Er bemerkte dieselbe Wölbung der Zunge. Über der rechten Schläfe war eine Quetschung. Auf dem oberen Augenlid war eine Quetschung und zwei weitere deutliche Quetschungen. Jeweils in der Größe eines Männerdaumens. Auf dem oberen Teil des Brustkastens. Die Steifheit der Glieder war nun offensichtlich. Über dem mittleren Teil des Knochens der rechten Hand war eine Quetschung. Auf der linken Seite befand sich eine alte Narbe. Die Steifheit der Glieder machte sich auf der linken Seite mehr bemerkbar. Der Körper wies noch weitere Verstümmelungen auf, aber er ist der Meinung, dass diese nach dem Tod der Frau hinzugefügt wurden. Der große Blutverlust stammt durch die Durchtrennung des Nackens. Der Unterleib war völlig durchtrennt. Teile des Unterleibs wurden komplett entfernt. Was sagst du dazu?
Also man hört so ein anfängliches Motiv hört man schon raus. Mhm. Ich meine, die erste war alkoholabhängig und sie ist auch alkoholabhängig.
Ja.
Beide stammen aus ärmeren Verhältnissen. Mhm. Was ich mich aber gerade frage, sie wurde geboren als Liz und hieß dann später aber Annie. Warum?
Das ist ganz, also das habe ich auch im Laufe der Recherchen herausgefunden, dass sich oft die Frauen irgendwann umbenannt haben. Zum Beispiel, die erste hat sich ja auch Polly genannt. Das war einfach für die damals, ich weiß nicht, ob es sowas war wie so eine andere Identität, aber viele haben sich irgendwann oft einen anderen Namen gegeben.
Okay.
Möchtest du ein Foto von Annie sehen?
Ich muss ja.
Ja gut, das stimmt. Bitteschön.
Okay, das
Warum guckst du mich so böse an?
Ich guck dich gar nicht böse an, aber das Bild ist deutlich krasser. Hier auf dem Bild erkennt man wirklich einen leblosen Körper. Es ist wiederum halt nur der Kopf- und Halsbereich zu sehen. Aber die Frau hatte, scheint mir jetzt so, lockige, kurze Haare. Und die ist einfach tot.
Das hast du sehr gut erkannt, Ron.
Nee, aber ich weiß nicht, bei den ganzen Bildern, wir haben ja schon viele Bilder durch, aber hier siehst du halt wirklich, dass die Person tot ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Du kriegst halt wirklich sofort
das Gefühl. Dass sie tot ist.
Du kriegst mit, dass sie tot ist und das Gefühl kriegst du vermittelt.
Ja.
Dass sie tot ist. Ja, nee, ich gebe dir das zurück, ich kann das nicht mehr.
Also, ich muss sagen, dass ich finde es krass, dass du halt wirklich, wir haben erst zwei Morde durch, aber dass du schon irgendwo ein Muster erkennst, diese Verstümmelungen.
Ich werd gut, ha? Ich werd gut.
Wo wirst du denn gut? Ach so, du hast es ja auch erwähnt. Scusi.
Ja, sag mal.
Nein, also auch das mit, dass der Unterleib immer zerstückelt ist und auch bei ihr, dass es bei allen fehlen Organe oder wurde immer ein Organ entnommen und bei ihr war es halt Teile vom Unterleib und ich finde das, ich weiß nicht, ich kenne von vielen, vielen Mördern, dass die quasi Organe entnehmen, quasi als Art Trophäe. Aber wir machen einfach mal weiter, bevor ich so viel verrate. Das dritte Opfer ist Elizabeth Stride. Geboren wurde sie am 27. November 1843. Und auch sie hatte Spitznamen, und zwar waren das Long Liz oder Hippie Leah Annie. Also du merkst, teilweise waren das auch einfach gar nicht die Namen der Frauen. Im März 1865 wurde sie bei der Polizei erstmals wegen Prostitution aktenkundig. Im Gegensatz zu den anderen war Liz nur kurz verheiratet und über ihre Ehe ist nicht so viel bekannt. 1877 ging es ihr so schlecht, also war sie in einem so schlechten Zustand, dass sie in ein Armenhaus in East End leben musste. Auch sie trank viel und kam ja relativ oft in Kontakt mit der Polizei. Man sagte aber später über sie aus, dass Liz wirklich eine sehr freundliche und liebenswürdige Person war. Sie nahm Gelegenheitsarbeit an und wie Näherin, aber halt auch als Prostituierte. Zusätzliche finanzielle Unterstützung bekam sie durch ihren Liebhaber Michael Kidney. Liz war am Abend des 29. September 1888 in einem Gasthaus gesehen worden. Bis 1 Uhr nachts gab es verschiedene Zeugen, die Liz immer in Begleitung gesehen haben. Unter anderem, als der Schmuckhändler Louis Diemschutz um 1 Uhr mit seiner Kutsche und seinem Pferd unterwegs war, hielt das Pferd vor etwas an und weigerte sich, weiterzugehen. Der Schmuckhändler ging und suchte sich in einem nahegelegenen Club zwei Männer, der dachte, es sei eine betrunkene Person, und er wollte einfach Hilfe haben, diese Person vor seiner Kutsche wegzuschaffen. Zu dritt stellten sie allerdings fest, dass es keine betrunkene Person war, sondern eine leblose Frau mit durchgetrennter Kehle. Es wird vermutet, dass die Anwesenheit von Diemschutz den Ripper gestört hat, denn die Leiche war noch warm. Ich erzähle dir wieder was von den Aufzeichnungen von Dr. George Phillips und diesmal von Dr. Blackwell, von der Postmortem-Untersuchung. Die Leichenstarre war durch und durch feststellbar. Auf der linken Gesichtshälfte war Dreck eingetrocknet. Der Körper war gut genährt. Über beide Schultern, insbesondere der rechten, und unter dem Schlüsselbein und dem Brustkasten war eine bläuliche Verfärbung. Auf dem Hals war ein sauber ausgeführter Einschnitt. Er war etwa 15 cm lang und begann etwa 6 cm in einer geraden Linie unter dem Kieferknochen. Die Arterien und andere Gefäße in der Nervenscheide wurden alle durchgeschnitten. Alle Zähne des linken Kiefers fehlten. Was sagst du zu...
Es fehlen wieder die Zähne.
Mhm.
Es wurden wieder Organe entnommen.
Ja.
War sie alkoholsüchtig?
Ja. Also nicht so wie die anderen, wie Annie zum Beispiel, aber man sagt auch über sie, dass sie sehr, sehr gerne Alkohol getrunken hat.
Fall geschlossen.
Ich habe diesmal zwei Bilder für dich. Einmal wieder ein Bild von ihrem Gesicht und ich muss sagen, von allen Frauen macht mir dieses Bild am meisten Angst. Und danach habe ich noch ein Bild für dich von ihr.
Okay. Boah. Ist der Mundzent durch... Am Mund hat er auch was gemacht.
Die Zähne fehlten. Die Zähne des unteren Kiefers fehlten. Und es ist ja, wenn die Zähne unten... Also dann, weißt du, dann klappt der Kiefer ja so ein bisschen ein.
Also auch hier kriegst du sofort das Gefühl vermittelt, dass die Person halt tot ist. Aber hier merkst du halt auch wiederum... Ich weiß, das ist schwer zu beschreiben, aber hier merkst du halt wiederum, dass die Person jetzt nicht seit einem Tag oder länger tot ist, sondern dass das...
Ich finde, sie sieht total gequält aus.
Dass das halt in Anführungsstrichen frisch ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich finde, siehst du richtig total diese Qual aus.
Ja, die sieht auch generell einfach fertig aus. Mhm. Die hat längere Haare, auch so ein bisschen lockig oder wellig. Wiederum ist halt auch nur so ein Bild vom Kopf- und Halsbereich zu sehen. Aber ich glaube, sie hatte ein schwarzes Kleid an oder so. Und die Haare waren oben zusammen.
Dutt.
Ja, so heißt das.
Gib mir nochmal das iPad wieder.
Aber das Bild ist bis jetzt echt irgendwie... Nee, das ist am gruseligsten.
Ich finde, das hat was total...
Ja.
Ich weiß es nicht.
Das ist einfach... Ich weiß nicht, aber das ist krank.
Da du bisher ja immer geäußert hast, dass du nur den Kopf gesehen hast, ich zeige dir kein Bild von ihrem Körper. Ich zeige dir eine Zeichnung, die von ihrem Körper angefertigt wurde. Bitteschön.
Ja. Scheiße. Also die ist vom Unterleib bis zur Brustmitte regelrecht aufgerissen worden.
Ja.
Der Kopf- und Halsbereich wurde auch, da sind auch zahlreiche Schnitte. Aber was halt wirklich so im Bauchbereich abgeht, das ist krank.
Ich finde, an dieser Zeichnung, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich finde, du siehst irgendwo Hass. Also kein Mensch würde einen anderen Menschen so verstümmeln.
Nee, das ist wirklich purer Hass.
Ich finde das total, total Wahnsinn, total erschreckend.
Das ist abgefuckt.
Kommen wir jetzt zu Catherine Eddowes. Geboren wurde sie am 14. April 1842, was ich voll gruselig finde, weil mein Freund ist am 14. April geboren. Das ist Timos entfernte Verwandte. Sie verliebte sich in den Army-Pensionär Thomas Conway. Zusammen bekamen sie 3 Kinder. Allerdings verließ sie ihn, da er sie schlecht behandelte, und nahm die gemeinsame Tochter Annie mit. Was ich eigentlich auch so gut finde, so, er behandelt sie schlecht und sie sagt, okay, nein, ich lasse mir das nicht gefallen, ich gehe. Und wenn man überlegt, in welcher Zeit das war, finde ich das wirklich sehr, sehr stark von ihr. Die Tochter und sie zogen in eine Unterkunft und Catherine wollte von dort an nur noch Kelly genannt werden. Laut Aussagen sei Kelly keine typische Prostituierte gewesen. Sie versuchte anders ihr Glück, kehrte aber irgendwann zurück in die Unterkunft, weil das Leben einfach alleine als Frau mit einer Tochter zu der Zeit einfach unfassbar kompliziert und schwierig wäre. Sie sei zurückgekommen, um die Belohnung für den Whitechapel-Mörder abzuholen. Sie denkt, sie kennt ihn, sagte später der Leiter des Hauses, wo sie wohnte. Denn zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, hat man schon angefangen, die Morde zusammen zu ordnen. Man ging relativ schnell davon aus, dass sie zusammenhingen. Und es wurde eine Belohnung halt nach jeder Möglichkeit, also es war eine relativ hohe Belohnung für die Zeit damals, und man hat einfach nach jeder Möglichkeit gesucht, um ihn zu fassen. Am Samstag, den 29. September, wird Kelly wegen Trunkenheit im Polizeigewahrsam genommen und dort in einer Zelle gehalten, bis sie ausgenüchtert ist. Gegen 0.55 Uhr gibt sie unter anderem unter falschem Namen und Wohnort an, dass sie nüchtern genug sei, um die Zelle zu verlassen. Und was eigentlich ein super krasser Zufall war, den Namen, den sie dafür nennt, den falschen Namen, den hat sie einfach so genannt, damit sie gehen kann, damit sie nicht ihren eigenen Namen nennen muss. Sie hat einfach den Namen des nächsten Opfers erwähnt.
Echt jetzt?
Ja. Man kann jetzt nicht sagen, ob sie das mit Absicht gesagt hat oder ob das einfach willkürlich war. Aber sie hat nicht ihren Namen gesagt, sondern sie hat einfach gesagt, ich werde dir den Namen gleich nennen, weil das nächste Opfer ist. Aber sie hat unter dem Namen gesagt, okay, ich bin das und das und ich wohne da und da und sehen Sie, ich erinnere mich gut genug. Ich bin nüchtern genug, dass Sie mich aus dieser Zelle entlassen. Was ich so wahnsinnig finde. Gegen 1.45 Uhr findet Inspektor Edward Watkins, während er seine Route läuft, die Leiche von Kelly. Auch er holt sich Verstärkung und meldet es bei der Polizeistation. Also musst du wirklich überlegen, knapp eine Stunde später, nachdem sie wirklich aus dieser Zelle raus ist, wird sie tot gefunden. Ich erzähle dir jetzt wieder die Postmortem-Untersuchungsergebnisse. Diese wurden diesmal von verschiedenen Pathologen durchgeführt, unter anderem aber auch von Dr. Phillips, der ja schon andere gemacht hat. Die Leichenstarre war recht ausgeprägt. Grüne Verfärbung über dem Unterleib. Das Gesicht war sehr stark verstümmelt. Durch das untere Augenlid verlief ein Schnitt von etwa mehr als einem halben Zentimeter Länge. Das rechte Augenlid war durchgeschnitten. Auf dem Nasenrücken befand sich ein tiefer Schnitt, der vom Rande des linken Nasenbeins fast bis zum Kieferknochen auf der rechten Seite der Wange reichte. Todesursache war eine Blutung aus der linken Halsschlagader. Der Tod trat unverzüglich ein und die Verstümmelungen wurden erst anschließend durchgeführt. Auch ihre Organe wurden mitgenommen und ihr Unterleib wies Verstümmelungen auf.
Aber wurden bestimmte Organe immer mitgenommen oder wurde einfach nur gesagt, es wurden Organe mitgenommen?
In vielen Berichten steht, dass nur Organe mitgenommen wurden, aber es bezog sich auch schon oft eher in die Richtung vom Bauch und Unterleib. Also es wurde jetzt, keine Ahnung, kein Herz oder so mitgenommen, sondern eher in Richtung Bauch und Unterleib. Auch von ihr zeige ich dir ein Bild und ich muss dir jetzt schon sagen und den anderen, also die anderen, die das hören, und sich das Bild angucken, wirklich nochmal hier eine spezielle Triggerwarnung. Bei ihr sieht man extrem die Verstümmelung im Gesicht. Weil, man sieht den Schnitt auf dem Nasenbein und es wurde ja beschrieben, dass sie Schnitte durchs Augenlid hatte. Und also du siehst es nicht genau, aber du siehst, dass ihre Augen wirklich schwarz umrandet sind. Ich höre auf zu reden, ich lass dich beschreiben. Bitteschön.
Yippie, oh. Laura hatte recht. Also, du hast wirklich recht. Man sieht hier richtig krass die Verstümmelung.
Mhm.
Das Gesicht ist eigentlich so gut wie nicht mehr wiederzuerkennen. Man erkennt, dass es mal eine Frau war.
Ja.
Aber der Typ hat die so krass verstümmelt.
Ich muss sagen, während ich habe den Fall nicht
das,
an einem...
Das ist einfach alles nur krank.
An dem Abend.
Das ist nicht normal.
Als ich das recherchiert habe, muss ich sagen, wir wohnen über einem Restaurant und das hat an gewissen Tagen zu und mein Freund hatte in der Zeit Nachtschicht und ich saß hier abends und dachte mir, oh, ist ein bisschen Herbstdeko gekauft, machst mal so 2 Kürbisse an und recherchierst dann so ein bisschen und ach, das wird bestimmt ganz gemütlich, bis dein Freund nach Hause kommt und machst dir einfach eine schöne Zeit. Ich habe jeweils einen Fall an einem Abend gemacht, weil ich irgendwann hier saß. Du wusstest, unter dir das Restaurant ist keiner. Du bist alleine zu Hause und dann guckst du dir so ein Bild an und du merkst so, ich mach das nur noch
muss
mit Licht
nicht
an
sein.
Am helllichten Tag.
Nee, aber das Bild ist wirklich, das ist krank. Also ich habe jetzt bei jedem Bild gesagt, dass das krank ist, aber
das ist
krank.
Ja.
6-mal unterstrichen.
Ja.
Nee, das ist zu viel.
Ich habe so Respekt vor diesem, oh mein Gott, ich hab Respekt vor diesem Bild.
Ja.
Kommen wir nun zum letzten Opfer. Und ich habe dir gesagt, den Namen, den Kelly angegeben hat, das war das nächste Opfer. Das war Marie Jeanette Kelly.
Und die hat 1:1 Marie Jeanette Kelly gesagt?
Sie hat Marie Kelly gesagt, ja. Aber es war halt trotzdem, natürlich, ihr Spitzname war Kelly, aber sie hat einfach Marie vorgepackt. Und das war dann durch Zufall das nächste Opfer. Geboren wurde Marie Jeanette Kelly circa 1863. Es ist wirklich nicht viel über sie bekannt. Man sagt, dass Marie wirklich gut zu anderen war. Und man weiß, dass sie im Alter von 16 Jahren geheiratet hat. Allerdings stirbt ihr Mann bei einer Explosion.
Im Alter von 16 hat die geheiratet?
Ja, ich muss aber dazu sagen, dass das zu der Zeit oder generell früher ja ein bisschen normaler war, dass Frauen früh geheiratet haben. Auch wenn sie polizeilich nicht vermerkt war, arbeitete Marie auch als Prostituierte. Sie habe in einem eher Edelbordell gearbeitet und sie nahm wirklich in einem sehr, sehr hohen Maß Rauschmittel. Also bei ihr war das nicht der Alkohol, der ihr zugesetzt hat, sondern
Drogenkonsum.
Genau. Am Abend des 8. November wurde Marie mit einem Mann gesehen. Sie schien betrunken zu sein. Also, sie hat auch getrunken, natürlich, aber...
Aber nicht in solchen Massen wie die anderen.
Ja, dafür hat sie Drogen genommen. Der Mann war etwa 35 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er war schäbig angezogen und mit einem langen Mantel bedeckt. Er hatte ein fleckiges Gesicht, kleine Koteletten und einen kupferroten Schnurrbart. Auch hier, also ich hatte kupferrote Haare. Ich hatte nur keinen Schnurrbart, aber bisher Linkshänder und Kupfer, ich wäre es gewesen. In der Hand hatte er einen Eimer Bier. Man weiß, dass sie danach mit ihm auf ein Zimmer gegangen ist und die Nachbarn haben sie über einen sehr langen Zeitraum einfach singen gehört in ihrem Zimmer. Sie hat scheinbar für diesen Mann gesungen. Gegen 2 Uhr empfing sie auf der Straße allerdings einen neuen Mann. Es wird beobachtet, dass dieser seinen Arm um sie legt. Auch hier sage ich dir die Beschreibung von ihm. Er hatte eine bleiche Gesichtsfarbe, einen dünnen, dunklen Schnurrbart, der an den Ecken nach oben gezwirbelt war. Er hatte dunkle Augen und buschige Augenbrauen. Er war etwa 1,68 oder 1,71 groß und etwa 35 Jahre alt. Am nächsten Morgen gegen 10.45 Uhr wurde Thomas Bouvier geschickt, um das Geld einzukassieren. Also auch sie hat in so Unterkünften gelebt, wo man halt das Geld einkassiert hat. Anstatt das Geld zu finden, entdeckt er die Leiche von Marie. Eigentlich sollten die ersten, die in das Zimmer kommen, Spürhunde sein, und zwar Burgo und Bemabi. Ich finde die Namen so süß, ne? Sie sollten die Spur des Mörders aufnehmen. Die Hunde kamen allerdings nie zum Tatort.
Warum?
Weil das ist nicht bekannt. Aber es sollten ursprünglich, ne, die ersten, die in das Zimmer kommen, sollten die Hunde sein, damit man halt eine Fährte findet. Die Hunde kamen aber nie zum Tatort. Warum, habe ich leider nicht gefunden.
Also der Typ, der als letztes bei ihr war, das war Jack the Ripper.
Das kann man so nicht sagen. Also wir kommen gleich zu den Tätern, also die Männer, die als Täter vermutet wurden. Aber ich erzähle dir das gleich. Der Bericht des Mediziners über den Fundort sagt Folgendes aus. Der Körper lag nackt in der Mitte des Bettes. Der rechte Arm war leicht vom Körper abgespreizt und lag auf der Matratze. Der Ellbogen war gestreckt, der Unterarm lag auf der Rückseite und die Finger waren verkrampft. Die Beine waren weit gespreizt, der linke Schenkel im rechten Winkel zum Torso und der rechte Schenkel formte einen stumpfen Winkel mit dem Schambereich. Die gesamte Oberfläche des Unterleibs und der Schenkel wurde entfernt, sowie die inneren Organe der Bauchhöhle entnommen. Die Brüste wurden abgetrennt, die Arme durch mehrere gezackte Wunden verstümmelt und das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit gehackt. Das Gewebe des Halses wurde bis auf den Knochen herum komplett abgetrennt. Die inneren Organe wurden verteilt aufgefunden. Auch das Gesicht ist komplett zerstückelt.
Also ich bin ja eine Person, die eigentlich, würde ich mal sagen, wirklich sich nicht sofort ekelt. Mhm. Aber nachdem du mir jetzt das erzählt hast, dreht sich mein Magen und alles, nee, boah. Mir läuft wirklich kalt den Rücken runter. Das ist wirklich krank. Das ist richtig krank.
Ich finde, was man hierzu sagen muss, ist, ich finde, du hörst bei ihr so einen richtigen Hass raus. Und man muss sagen, die Frauen bisher wurden ja alle auf der Straße gefunden, die ermordet wurden. Und sie war die Einzige, die in ihrem Bett gefunden wurde.
Sie wurde auch irgendwie am krassesten ermordet.
Ja.
Also von allem, was du mir vorgelesen hast, hat er sich bei ihr richtig die Mühe gemacht.
Ja.
Beim Mord.
Das Ding ist, was ich dir jetzt zeigen werde, ist ein sehr, sehr, sehr verpixeltes Foto. Weil das wirklich, also es gibt Fotos von ihr zu Lebzeiten, was vermutet wird, dass sie das war. Und es gibt Fotos vom Tatort. Ich kann dir auch gerne ein Foto vom Tatort zeigen. Du kannst sagen, ob du lieber das sehen möchtest oder das verpixelte.
Machen wir beides, aber wir laden das Bild vom Tatort. Laden wir das mit hoch?
Es.
Oder eher nicht?
Es ist schon arg.
Okay.
Also auf dem Verpixelten sieht man wirklich gar nichts. Weil, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an gesagt, ne, ich werde nicht alle Leichen einfach zur Schau stellen, weil ich das wirklich krank finde, wie viel du über diese Frauen siehst. Aber bei ihr ist das wirklich, du siehst so ein Maß an Brutalität und furchtbar, also wirklich furchtbar. Deswegen kann ich dir das sehr gerne zeigen. Hier ist einmal die ganz, ganz, ganz verpixelte Version.
Also man erkennt.
In dem Moment geht der Fernseher aus. Jetzt haben wir kein Licht mehr. Gruselig.
Also man erkennt wirklich nicht viel, aber man erkennt Hass. Einfach nur Hass.
Ja.
Man erkennt nicht mal einen Menschen.
Nein.
Man erkennt nicht mal, dass das ein lebender Mensch war. So krass ist das.
Möchtest du das Bild vom Tatort sehen?
Ja.
Also das war auch der Moment, wo, also ich war fasziniert davon, wie gut erhalten die Fotos sind, die es halt heute noch darüber gibt. Aber ich bin auch mehr als erschrocken darüber, dass man das sehen kann. Bist du bereit?
Weiß ich nicht.
Du wirst es nicht sein.
Oh.
Geht's dir gut?
Nee.
Ja, mir ging's auch nicht gut. Möchtest du das beschreiben?
Nee.
Das ist heute der Silent Podcast.
Man erkennt keinen Menschen. Man erkennt einfach keinen Menschen.
Nee.
Die Frau wurde so dermaßen verstümmelt, dass du einfach nur einen Raum erkennst. Ein Bett, ein Tisch, Bettzeug und etc.
Und Gemetzel.
Da liegt irgendetwas drauf, was aber
ja
keineswegs ein Mensch hätte sein können.
Ja.
Puh. Mir ist echt, ich weiß nicht, man fühlt sich unwohl dabei, das Bild anzuschauen.
Ja. Ich vermeide das auch, das Bild anzugucken.
Der eine Oberschenkel ist so dermaßen zermetzelt, dass da einfach nur der Knochen hängt.
Ja.
Nur der Knochen ist zu sehen. Und wie gesagt, deswegen ist halt nochmal ein ordentliches Trigger-Warning auch ausgesprochen. Hört euch die Folge nicht alleine an, weil hier geht es wirklich explizit um Gewalt und Verstümmelung von Frauen. Überspringt die Folge oder hört sie euch zusammen an, aber besser nicht alleine.
Gut, dass du das sagst, aber wir sind jetzt fertig mit den Morden.
Ich kann das nicht mehr sehen. Nee, nee.
Gut, dass du mir so das Bild gibst, weil ich kann das nämlich auch nicht so gut gesehen.
Ja.
Oh, es hat zweimal runtergeladen, jetzt habe ich das Bild zweimal. Naja. Es ist schon hart. Also ich habe mich mit vielen Fällen auseinandergesetzt und ne, das ist, was ich meinte. Du kennst den Namen Jack the Ripper. Jeder kennt den irgendwie. Aber zu wissen oder sich damit auseinanderzusetzen, mit was für einer Brutalität dieser Mensch durch diese Welt gegangen ist, ist unvorstellbar. Jetzt nehmen wir ein bisschen Abstand davon und gehen einmal zu den Ermittlungen über. Der Standard für die Ermittlungen war unfassbar gering. Man hat einfach, ja, bei so einem kleinen Polizeipräsidium, was halt dort herrschte, also in West End, nicht damit gerechnet, dass so etwas auf die zukommt. Die Polizei ging von sexuellen Gründen aus, weil sie einfach keine anderen Anhaltspunkte hatten. Und was natürlich sehr nahe liegt, das waren alle 5 Frauen Prostituierte. Sogar, ja, einfach die Umstände der Frauen war einfach von, also ich finde die auch so schon schlimm. Die Frauen hatten alle Probleme, gescheiterte Ehen. Es ging ihnen einfach so schon nicht gut und einfach so ein Ende zu nehmen, ist einfach wirklich, wirklich schlimm. Scotland Yard hatte keine Machtbefugnis in der City of London, weshalb die Polizei die Fälle übernahm und die waren halt teils einfach wirklich maßlos überfordert mit dem, was sie da sahen. Mit wachsender Unzufriedenheit der Bewohner wurden Patrouillen und Privatermittler engagiert. Das heißt, es wurde einfach, wie ich schon gesagt habe, es wurden halt oft Patrouillen schon zu der Zeit, während die Frauen ermordet wurden, gemacht, aber danach einfach noch immer mehr und es wurden so viele Privatdetektive angehört, weil man einfach danach gesucht hat, irgendwen zu fassen. Man suchte erst bei Chirurgen und Schlächtern, weil man einfach diese anatomischen Schnitte, man hat sich daran einfach festgehalten und suchte deshalb eher in den Kategorien. Viele gingen auch davon aus, viele Engländer waren überzeugt, dass so eine Tat nicht von einem Engländer vollzogen sein konnte und man hat deswegen einfach auch ja eher nach anderen Nationalitäten gesucht, was im Nachhinein, ich verrate nicht so viel. Ich habe ein Zitat von Thomas Bond, der während den Ermittlungen Folgendes sagte. Alle 5 Morde wurden ohne Zweifel von derselben Person begangen. In den ersten 4 Fällen schienen die Kehlen von links nach rechts durchgeschnitten worden zu sein. Im letzten Fall ist es wegen der tiefgreifenden Verstümmelung unmöglich, eine Aussage zu treffen, in welche Richtung der tödliche Schnitt geführt wurde. Alle Umstände rund um die Morde haben mich dazu veranlasst, mir die Meinung zu bilden, dass die Frauen unten gelegen haben müssen, als sie ermordet wurden. Und dass in jedem Falle die Kehle zuerst durchgeschnitten wurde. Als Motiv überschlugen sich die Vermutungen. Wie gesagt, zuerst ist man von sexuellen Motiven übergegangen und dann hat sich das so überschlagen. Man hat nach jeder Möglichkeit gesucht, sexuell oder Interesse oder Langeweile oder man hat nach jeder Idee gesucht, die man finden konnte. Es gab nicht viele Hinweise über den Täter, aber für viele war klar, wie schon gesagt, es konnte kein Engländer sein, weil ein Engländer sowas niemals tun würde. Kommen wir nun zu den Tatverdächtigen. Die Liste ist zu lang, um sie detailliert vorzutragen. Es gab unzählige Männer, die in Verdacht geraten. Sogar Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland, wurde zu der Zeit verdächtigt, Jack the Ripper zu sein. Ich werde dir jetzt 3 vorstellen und du kannst mir ja am Ende mal deine Meinung dazu sagen, wer du denkst, wer es war. Als erstes haben wir Joseph Barnett. Er wurde schon sehr früh als Verdächtiger erwähnt. Er passte teils ins Profil und man vermutete auch, dass er Kelly kannte. Besonders weil sie ja sagte, sie würde zurückkommen, um die Whitechapel-Morde zu beenden, den Mörder zu nennen. Allerdings hatte er ein Alibi und die Polizei zog ihn nicht so in Verdacht wie die anderen. Möchtest du ein Foto von dem Mann sehen?
Ja, aber ist denn sein Alibi bekannt?
Ich glaube nicht. Also ich hab zumindest sein Alibi nicht gefunden.
Mhm.
So. Ich wechsle dir sogar das Foto in Seitenlage, dass du ihn größer siehst.
Ja. Er ist auf jeden Fall was älter, trägt einen Hut, hat einen sehr markanten Oberlippenschnäuzer, wie man das nennt, oder?
Schnäuzer.
Schnäuzer, Oberlippenbart? Nee, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall, der hat einen sehr markanten Schnäuzer. Ist halt angezogen wie so ein Typ aus dem Zeitalter.
Das hast du sehr gut entdeckt, Freund.
Aber dem würde ich sowas nicht zutrauen, wenn ich das Bild sehe.
Okay.
Ich weiß nicht, wieso. Er sieht einfach nicht so aus.
Also du kannst gleich zu deinen Vermutungen kommen. Ich stell dir erstmal nochmal zwei weitere vor, okay?
Aber der sieht aus wie so ein Rainer. Weißt du?
Freund, ich glaube, zu der Zeit gab es in England keinen Rainer. Wen ich dir jetzt vorstelle, ich habe eigentlich Französisch in der Schule, aber dieser Name und ich habe den so oft gelernt, aber wir werden keine Freunde. Und zwar stelle ich dir jetzt Montage Jean Drit vor.
Baguette.
Ja, ich kann besser das auszusprechen. Er zählt als einer der drei Hauptverdächtigen. Kurz nach Ende der Mordserie fand man ihn nämlich tot und daher konnte man ihn auch zu der Zeit einfach nicht befragen. Allerdings passte er nicht in die Zeugenaussagen über das Aussehen und er kannte sich auch nicht gut in der Gegend aus und an den Orten, wo man halt die Leichen fand, was ich dir auch gleich zeigen werde, man muss sich halt ausgekannt haben, um einfach in diesen Ecken die Morde zu begehen. Außerdem wurde er vermutet, dass er homosexuell war und daher kein Interesse an Prostituierten hatte. Auch von ihm zeige ich dir ein Bild.
Okay, der passt halt einfach überhaupt nicht zur Beschreibung. Beschrieben wurde ja, dass der Mörder einen Schnäuzer hat.
Ja, also man hat die letzten beiden Männer bei der Frau oder bei dem letzten Opfer beschrieben. Also ja. Marie Jeanette Kelly. Und daran hat man sich halt so ein bisschen festgehalten und da passt er halt nicht drauf.
Nee, der hat halt so ein Mittelscheitel, Sakko, Hemd. Eine markante Nase hat er. Und ein markantes Kinn.
Mhm.
Aber.
Ich finde, er sieht ein bisschen schnöselig aus.
Ja, das auf jeden Fall. Er sieht schnöselig aus.
Ja.
Der wird, im heutigen Alter wird er bestimmt BWL studieren.
Ja. Kommen wir nun zum letzten Verdächtigen. Und zwar war das Aaron Kosminski. Auch er war einer der drei Hauptverdächtigen. Von verschiedenen Polizisten wurde er als der Täter erwähnt. Er war psychisch in einem sehr, sehr labilen Zustand, kannte sich aber in der Gegend wirklich gut aus. Allerdings passte auch er nicht zu der Beschreibung und er hatte ein sehr, sehr schäbiges und sehr ungepflegtes Aussehen. Und da stand halt die große Frage im Raum, bei dem Aussehen, was er hat und dem äußeren Schein, würde ihn eine Prostituierte mitnehmen, weil, ganz böse gesagt, von einem schäbigen Mann kann man sich das Geld quasi holen von ihm, was man für die Prostitution verlangt, oder ist das einfach nicht möglich? Auch von ihm zeige ich dir jetzt ein Bild. Das ist Aaron.
Also kurz gesagt, von ihm konnte man, von so schäbigen Männern konnte man nicht das Geld holen.
Oder ja, es ist eher vermutlich, dass du von den zwei Männern, die ich dir vorher gezeigt habe, dass die das Geld hatten, eine Prostituierte zu bezahlen, auch wenn die keine hohe Summe dafür genommen haben, aber von einem Mann, der generell ein sehr ungepflegtes Aussehen hat und sehr schäbig war, war halt die Frage, okay, kann er den Lohn zahlen, den man bietet?
Also ich meine, das ist ja jetzt kein Bild, das ist ja eher, glaube ich, gemalt, oder?
Ja, ist eine Zeichnung.
Genau. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, um gewisse Merkmale im Gesicht hervorzuheben, aber der hat irgendwie kein sauberes Gesicht. Also ich glaube, der hat sich nicht so oft gewaschen.
Nee, er hatte ein sehr, sehr dreckiges Erscheinungsbild.
Sieht unhöflich. Sieht sehr, nicht mal unhöflich, einfach nur unfreundlich und unangenehm aus.
Mhm.
Aber er hat einen Schnäuzer.
Aber er hat, die anderen auch.
Nee.
Die hatten Oberlippenbart.
Der BWLer hatte keinen.
Ich kenne den Unterschied zwischen Schnäuzer und Oberlippenbart tatsächlich nicht.
Keine Ahnung, frag mich nicht. Als wäre ich hier so ein Profi.
So, bevor ich dir jetzt gleich überhaupt erstmal was oder noch weiter erzähle, zeige ich dir das Messer, was vermutet wurde, was man für die Morde benutzt hat. Bitteschön.
Das ist aber kein Messer. Das ist ja fast ein Schwert.
Mhm.
Wo will man das denn mittragen? Das ist doch riesig.
Na gut, du musst dir vorstellen, erstens, ich hatte eigentlich gedacht, dass du mich das fragen wirst, warum die bei der Beschreibung der Männer, warum die so klein waren. Das ist ein Fact, den habe ich erst vor kurzem rausgefunden. Die Männer vor knapp noch 100 Jahren waren wesentlich, also nicht wesentlich, aber waren kleiner als heutzutage die Männer und auch Frauen teilweise sind im Laufe der Jahre gewachsen.
Ja.
Und du musst bedenken, zu der Zeit haben die Männer eigentlich weitestgehend Mäntel getragen, Lumpen, ne, die ärmeren.
Ja, aber trotzdem, auch wenn du einen Mantel trägst oder Lumpen, die Umrisse sieht man schon.
Wenn du so einen richtig dicken Mantel trägst?
Ich glaube schon.
Nein.
Doch. Ich meine schon.
Ich sag nein.
Ich sag doch. Ja, okay. Keine Ahnung. Kann nicht geklärt werden. Aber das ist mein richtiger Oschi, ne? Das Messer.
Bevor ich weiter erzähle oder du weiter raten darfst, wer es war, würde ich noch einmal ganz kurz was dazu sagen, warum man es eigentlich warum man ihn Jack the Ripper genannt hat. Bei der Londoner Polizeistation und der Tageszeitung gingen unzählige Briefe ein mit der Behauptung, sie seien vom Ripper. Also wirklich unzählige. 3 von ihnen konnten als authentisch zugeordnet werden. Und zwar war das einmal Dear Boss, Saucy Jackie und From Hell. Keiner der Briefe führten zu einer Überführung. Allerdings stammt der Name Jack the Ripper von einem dieser Briefe, weil er damit unterschrieben hat. Also hat er sich den Namen quasi selbst gegeben.
Ja.
Bevor ich dir jetzt etwas unfassbar Krasses erzähle, möchtest du, wer ist dein Hauptverdächtiger?
Der letzte Typ.
Aaron?
Ja.
Und warum?
Weiß ich nicht. Ich finde, von allen passt er halt auf die Beschreibung. Keine Ahnung. So stelle ich mir Jack the Ripper vor.
So?
Ja. Ich meine, das war ein Mann, der aus ärmeren Verhältnissen steht. Vielleicht hat er irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Prostituierten gemacht. Oh. Und dann war er noch psychisch labil. Und dann war das halt, dann hat sich halt ein Hass entwickelt. Nicht nur nicht nur explizit gegenüber Prostituierten, sondern generell gegenüber Frauen.
Okay. Ich werde dir jetzt etwas zeigen, was...
Oder nicht?
Ich sag da nichts zu. Ich werde dir jetzt etwas zeigen, was für das Folgende, was ich jetzt erzählen werde, unfassbar wichtig ist. Bitte schön, du kannst mir ja sagen, was du siehst.
Also ein Teppich ist es nicht, ne?
Nein.
Ist ein Tuch, ne? Ist so ein Seidentuch.
Ja, es ist ein Schal.
Das ist ein Schal?
Mhm.
Das Ding ist so breit wie eine Winterdecke. Ja. Aber hat irgendwie ein cooles Muster mit so Blumen und Rot und Gold und, oder? Sind das die richtigen Farben?
Ja.
Okay.
Dieser Schal wurde, das ist ein Seideschal, der wurde am Tatort von Catherine Eddowes gefunden. Und man hat ihn ganz lange zur Seite gelegt, weil man sich eher mit anderen Details befasst hat. Und das Unfassbare ist, im Jahr 2014 gab es eine DNA-Analyse, auf der man Spermaspuren fand. Und anhand von weiteren DNA-Analysen konnte man durch Nachfahren eine Verbindung zu Jack the Ripper herstellen.
What?
Das echt heißt, jetzt? Man weiß über 100 Jahre später,
wer Jack the Ripper war.
Ja.
Hast du ein Bild?
Du hast ihn gesehen.
Einer von den dreien war es.
Einer von den dreien war Jack the Ripper.
Der letzte.
Es war Aaron Kosminski, du hattest recht.
Booyah!
Dich hätte man damals gebraucht.
Ja! Und was, aber hast...
Also man konnte die Spermaspuren, die auf dem Schal waren, in Verbindung durch Nachfahren auf Aaron Kosminski zurückverfolgen. Natürlich kann man jetzt nicht mit 100.000-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, okay, das war zu 1 Milliarden % Jack the Ripper. Ja. Aber es liegt schon sehr nahe, dass er Spermaspuren auf dem Schal am Tatort von Catherine Eddowes hinterlassen hat.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass Aaron Kosminski Jack the Ripper war, der eigentliche Jack the Ripper,
ist unwahrscheinlich hoch.
Ja gut, Fall geklärt, aber ohne Bestrafung.
Ja, warte, lass mich dazukommen. Ich erzähl dir nämlich oder jetzt
ein bisschen. Gab's jetzt irgendwie so einen Gerichtsprozess?
Ron, der Mann ist tot.
Ja, weiß ich nicht.
Aaron Kosminski wurde 1865 in Polen geboren. Als er 8 Jahre alt war, starb sein Vater und man vermutet, dass er von seinem Stiefvater sexuell missbraucht wurde. Seine Familie floh 1882 nach London aufgrund von wachsenden Unruhen in Osteuropa. Aaron älterer Bruder Isaac war ein angesehener Schneider und Mitglied der Freimaurerloge. Was das ist, werde ich dir gleich erklären. Das ist möglicherweise eine These dafür, dass man damals die Verbindung zu ihm und die Untersuchungen ihm gegenüber einstellte. Die Verletzungen der Opfer können tatsächlich auch in Verbindung mit alten Ritualen der Freimaurer stehen. Weißt du, was die Freimaurer sind?
Nicht so ganz, aber du wirst mir das ja bestimmt nochmal erklären, oder?
Genau.
Ja.
Die Freimaurer sind eine weltweite geheime Bruderschaft, die im 18. Jahrhundert gegründet wurde. Auch wenn es so richtig keine Beweise dafür gibt, geht man davon aus, dass sie sehr große Macht in der Politik ausüben. Weshalb meinte ich ja, also die Polizei steht ja auch teils oder bestand damals auch zum Teil groß in Verbindung mit der Politik. Und man geht einfach davon aus, dass die Freimaurer so einen großen Einfluss auf die Politik hatte, dass die Polizei sich aus allen der Gründe rausgehalten hat, sobald die Freimaurer mit da drin waren. Und wie gesagt, Aarons großer Bruder war einfach Teil der Freimaurerloge, weshalb man vermutet, dass die Verbindung dazu einfach dann eingestellt wurde, weil der Respekt zu groß war.
Okay.
Nach den Morden.
Also die hatten so einen krassen Einfluss, die Freimaurer, ja, dass die Polizei gesagt hat,
ja,
wir ziehen uns zurück.
Ja.
Okay. Demokratisch.
Wie gesagt, es gibt noch weitere Morde, wo man sagt, könnte Jack the Ripper gewesen sein, man weiß es nicht. Aber die fünf davon geben, also können ihm halt 100% zugewiesen werden. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass Aaron psychisch labil war, der kam, oder ich glaube, der ist auch in einer psychischen Einrichtung verstorben dann. Aber man muss einfach sagen, dass vieles von ihm einfach darauf gesprochen oder zugestimmt hat und viele Dinge einfach gepasst haben. Wie schon gesagt, er kannte sich in der Umgebung aus. Er hatte in der Kindheit, war Opfer sexuellen Missbrauchs. Und wie gesagt, es gibt keine hundertprozentigen Beweise, aber man geht davon aus, dass Aaron Kosminski es letzten Endes war.
Krass. Dass man aber so durch ist,
ich finde,
das ist halt wirklich Mord vom brutalsten.
Was ich so krass finde, also der Mord an sich war halt wirklich nur, also was heißt nur, aber es war ja einfach, die Kehle wird durchtrennt. Und das Schlimme, was einfach danach gefolgt ist, war einfach Postmortem. Das heißt, die Frauen haben davon ja zum Glück nichts mehr mitbekommen.
Ja, aber trotzdem, du hast halt, anhand der Bilder hast du wirklich diesen Hass gemerkt, ja, den er verspürt, ja, hat.
Und da, also, ich finde es einfach, was ich so krass finde, ist einfach über 100 Jahre später, diese Spur natürlich war Spurentechnik und so, das kam erst in den 80er, 90er Jahren, so lange gibt es das ja noch gar nicht. Aber dass man einfach heute hier stehen kann und kann sagen, okay, das ist so ein langes Rätsel gewesen, so viel Vermutung und so eine Grausamkeit und die wird so viele Jahre später, vermutlich, wie gesagt, man weiß es ja nicht 100%, aber einfach aufgedeckt. Ich finde das einfach Wahnsinn. Wie gesagt, man kennt den Namen, man weiß auch ungefähr, was das ist, aber ich finde das, wenn du dich damit beschäftigst und merkst die Brutalität dahinter, das ist echt erschreckend.
Ja. Ich kann dazu ehrlich gesagt nicht mehr so großartig was sagen, weil ich einfach besonders vom letzten Bild,
ja,
maximal schockiert bin und maximal durch bin. Also, dass man als Mensch zu so etwas in der Lage ist, ist halt,
ja, das finde ich auch erschreckend. Mit so einer Brutalität und es ist ganz, ganz schlimm. Aber wie gesagt, es wurden so viele Männer verdächtigt. Also es gab auch einen Mann, den habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Ich weiß auch nicht genau, wie er hieß. Ich glaube, sein Spitzname war irgendwas mit Elephant. Der hatte halt ein deformiertes Gesicht. Und der wurde halt auch in Verbindung genommen. Also man hat wirklich, auch wenn die gar nicht in die Täterbeschreibung gepasst haben, man hat einfach zu der Zeit so viele Männer verdächtigt, weil man einfach wissen wollte, okay, wer ist zu sowas in der Lage, so etwas einfach so einfach durchzuziehen und zu machen.
Hast du einen ordentlichen Fall wieder vorgestellt?
I tried my best.
Ja, irgendwie ist dein Ziel immer, dass ich nicht mehr schlafen kann danach. Dann penne ich einfach nicht mehr ein.
Ja.
Dann penne ich mit offenen Augen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, wenn euch ganz langweilig ist und ihr müde seid und ihr wollt die Nacht einfach nicht schlafen, sucht wirklich Bilder vom wirklich Tatort und ich finde es so schlimm. Es gibt so viele Männer, die sich damit so viele Menschen, die sich damit befasst haben. Und du kannst so viel darüber nachlesen. Wie gesagt, ich habe viele, viele Sachen gekürzt, weil die auch an Brutalität wirklich kaum vorstellbar waren und sich das sonst stundenlang in die Länge gezogen hätte.
Also wir fordern euch jetzt natürlich nicht auf, danach zu googeln.
Vielleicht ja doch.
Aber falls ihr Lust habt und euch das oder euch dieser Fall so sehr interessiert, dann könnt ihr das gerne auf, sagen wir mal, eigene Gefahr machen. Man braucht einen ordentlichen Magen, kurz gesagt, dafür.
Ja, also das habe ich wirklich auch in der Zeit, wo ich recherchiert habe, gemerkt. Also ich fand bisher keinen Fall von uns so locker flockig, muss ich ehrlich sagen. Aber der Fall verlangt schon viel von einem ab. Das ist wirklich nicht ohne.
Ja, der Fall ist wirklich nicht ohne.
Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, wenn ich mal jemand nach Jack the Ripper frage, kannst du ein bisschen was erzählen.
Ja, und jetzt sind wir auch alle mal ein bisschen aufgeklärter, was Jack the Ripper angeht.
Ja.
Ja, das war Folge 15 von Don't Kill and Talk. Ja. Mit Loris und Boris.
Ja.
Ja. Na gut, ne? ja. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, oder?
Ja, dann stellst du den Fall vor.
Genau, dann bin ich dran.
Alles klar.
Dann ist das 15. Special vorbei. Dann kommt das 16. Special.
Und bei dir ist jede Folge ein Special Run.
Genau.
Alles klar.
Alles klar. Adieu.
Adieu.
Oder nicht?
Doch.
Doch?
Ja.
Vielleicht?
Was?
Was?
Hä?
Hä?
Mann!